um es mit dem Kanzler zu sagen, wenn ich nicht genug Geld habe, gehe ich halt mehr arbeiten. Da haben sich sicher die ein oder anderen alleinerziehenden Mütter gedacht, genau.
Armut, Gerechtigkeit, Demokratie. Welche Meinungen zu wichtigen sozialen Themen hört man auf der Straße? Und wie sieht die Realität aus? Die Volkshilfe hört als soziale Organisation genauer zu. Volkshilfedirektor Erich Fenninger trifft dafür ExpertInnen zum Gespräch. Fakten checken, mit Vorurteilen aufräumen und die Politik fordern. Das ist Fenninger trifft. Dieses Mal zur Frage, gibt es Armut in Österreich? Barbara Blaha, Autorin, Leiterin des wirtschaftspolitischen Thinktank Momentum Institut und Herausgeberin des dazugehörigen Moment Magazins.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns heute auseinandersetzen mit dem Thema Armut in Österreich und insbesondere freue mich, dass die Barbara Blaha sich Zeit genommen hat, heute mit mir darüber zu reden, Armut in Österreich. Und ich glaube, die Barbara Blaha braucht man nicht vorstellen, obwohl ich ihr gerne die Gelegenheit geben möchte, dass sie etwas über sich sagt und vielleicht darf ich vorher, ohne dass es anmaßend klingt, irgendwie so mein Bild geben. Was mich fasziniert, ist, dass du von Beginn an, wo ich dich zum ersten Mal erlebt habe, von deiner Jugend an politisch bist. Mhm. Also du hast Partei ergriffen und das hast du immer gemacht, das ist nicht aufgesetzt, sondern ein inneres Anliegen.
Das Zweite,
was mir unglaublich gefällt, ist, dass du wissenschaftlich fundiert agierst, das heißt, dass du immer versuchst, das, wofür du eintrittst, sozusagen valide aufzubauen. Also nicht ideologisch, würde ich sagen, sondern eigentlich materialistisch begründen, aufgrund dessen, dass du spürst, also was ist sozusagen wichtig und dass du natürlich auch die Lebensbedingungen eigentlich mit der ökonomischen Realität verbindest. Und das sind so Punkte, die mich sehr faszinieren und dass du Transformation suchst, also die Veränderung zu einer positiven Welt.
Genau.
So würde ich das sehen.
Nein, es reicht nicht, die Welt nur zu beschreiben. Wir wollen sie auch verändern. Genau, das ist ganz richtig. Genau, ich bin die Barbara. Ich stelle mich vielleicht auch noch ganz kurz vor. Und ich bin die Gründerin vom Momentum-Institut. Das Momentum-Institut ist der Think Tank der vielen, ein kleines Wirtschaftsforschungsinstitut, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, auf die Wirtschaft zu schauen, aus der Perspektive jener, die meistens in der öffentlichen Debatte kaum oder gar nicht vorkommen. Das ist interessant, weil es sind die Mehrheit der Menschen. Also wir schauen auf die Wirtschaft aus der Perspektive jener, die Miete zahlen und nicht jener, die Miete kassieren. Wir schauen auf die Wirtschaft aus der Perspektive jener, die so viel hakeln, dass ihnen nicht egal ist, ob man mit 65 oder 67 in Pension geht. Oder stellen uns die Frage, was heißt es denn, als Arbeitssuchender in Österreich unterwegs zu sein? Also das sind die Leute, für die wir arbeiten und für die wir die Wirtschaft analysieren und Politikvorschläge entwickeln.
Ja, genau. Und damit gibt es ja nicht nur persönliche Parallelitäten, sondern auch zwischen den Organisationen, für die wir tätig sind, für die wir uns engagieren. Nicht? Weil bei uns inhaltlicher Punkt ist Benachteiligung beseitigen, gelingendes Leben ermöglichen. Und in dem Sinn könnten wir schon einsteigen in die Materie, also Armut in Österreich. Auch da haben wir uns überlegt, also als Beginn unserer Debatte Menschen zu befragen, weil das ist ja sozusagen, also was sagen die Leute über Armut? Und die erste Frage, die wir gestellt haben, wer ist in Österreich von Armut betroffen? Und hören wir kurz rein.
Intuitiv würde ich sagen, sicherlich Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht relativ neu auch in Wien sind, vielleicht jetzt auch gerade im Kontext der Ukraine-Krise, des Kriegs, die da im Zuge dessen nach Wien oder Österreich gekommen sind und ja, ansonsten vielleicht auch halt bildungsschwächere Schichten.
Alleinerziehende Frauen, aber auch verheiratete Frauen, wo der Mann nicht arbeitet oder kein Geld hergibt.
Ich denke, Frauen sind im Schnitt auch stärker davon betroffen, als Männer, könnte ich mir vorstellen.
Ja, wahrscheinlich die Kinder, oder? Ja, Alleinerziehende, ja, bin ich auch. Und durch das, dass ich alleinerziehend bin, weiß ich schon. Also es ist alles ziemlich knapp. Es ist wirklich schlimm.
Ja, also ich glaube, die Pensionisten, wenn die ja also nicht wirklich gute Jobs hatten und eine hohe Pension haben, also das wären ja immer die Ersten. Ja, und dann die, die also arbeitslos sind, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, spannende Antworten, die da von den Menschen auf der Straße kamen und sehr richtige Antworten, findest du nicht, Erich? Also da ist einiges dabei, wo man sagt, das gibt uns das statistische Material auch so her.
Also ich denke auch, überraschend vielleicht nicht, aber dann trotzdem in einer gewissen Art und Weise, weil die sind keine ausgesuchten Personen gewesen, sondern tatsächlich sozusagen quer bei den Straßeninterviews und sehr wissend. Und auch wissen, dass Armut vorhanden ist und sehr stark, glaube ich, auch die Weiblichkeit der Armut zu spüren oder herauszuhören, würde ich meinen, bei den Antworten. Also, dass viele wissen, dass Armut einmal weiblich ist und dass vor allem Alleinerzieherinnen dann besonders betroffen sind.
Genau, und eine Person hatte ja auch auf die Kinder hingewiesen. An jeder alleinerziehenden Mama hängt ja zumindest ein Kind, das ebenfalls in Armut aufwächst. Das ist ja auch das Spannende, finde ich, an der Debatte über Armut in Österreich eigentlich, oder? Dass wir mittlerweile zumindest an dem Punkt sind, wo wir, zumindest in der Öffentlichkeit, ich erinnere nur an das Video von Kanzler Nehammer, schon eine Aufregung bekommen, wenn Menschen sagen, naja, arme Kinder, ist mir irgendwie egal. Das geht sich nicht mehr aus. Mhm. Aber dass an armen Kindern immer auch arme Eltern hängen, das ist in der Debatte schon nochmal was anderes. Ne? Die wollen wir die wirklich auffangen, da sind wir uns dann nicht mehr ganz so sicher. Also da gibt es nicht ganz so viel Mitgefühl, nicht ganz so viel Empathie, auch nicht ganz so viel Verständnis. Da meint man eher, na, die sind irgendwie selber schuld, ne? Die haben sich nicht genug angestrengt, genau, oder arbeiten nicht genug, oder um es mit dem Kanzler zu sagen, wenn ich nicht genug Geld habe, gehe ich halt mehr arbeiten. Da haben sich sicher die ein oder anderen alleinerziehenden Mütter gedacht, wie mache ich das genau, wenn der Kindergarten um 14 Uhr schließt? Also das, der Blick auf die erwachsenen Eltern ist mir ein ganz wesentlicher in der Debatte um Armut, wenn man die so ein bisschen entweder vergisst oder ihre Armut bei ihnen selber quasi verortet, die Schuld an dieser Armut auch.
Genau, ich glaube, dass historisch schon viel passiert ist, indem es gelungen ist, Armut ideologisch zu konnotieren und dass man halt sagt, also wir wollen nicht die Dummen sein, nicht? Wenn wir arbeiten, Steuern zahlen und ihr sozusagen der Hängematte seid. Also das ist schon mal so ein Narrativ, das halt so erzählt worden ist und auch die Verknüpfung, glaube ich, mit diesen negativen Eigenschaften. Nicht? Also dass man sozusagen Armut oftmals verknüpft mit negativen Eigenschaften, um hinwegzutäuschen, dass es meistens strukturell angelegt ist. Und ich würde aber meinen, dass uns wahrscheinlich viel gelungen ist, das ein wenig zu durchbrechen, diese Erzählung, weil wir ja merken, dass immer mehr, die kein Interesse haben an der Armutsbekämpfung oder an der Beseitigung der strukturellen Bedingungen, versuchen, die Armut sozusagen als nicht vorhanden zu bezeichnen. Ich denke an Kampagnen, die gerade laufen, wo man so tut, es sind eh nicht so viel betroffen. Also, und es sind jene, die eigentlich das Kapital vertreten, oder?
Das ist ganz richtig. Wobei ich jetzt auch in den Antworten der Menschen, die wir gerade gehört haben, spürt man schon ein bisschen raus, dass die Armut dort verortet wird oder anerkannt wird, wo eine vermeintliche Schuldlosigkeit da ist. Also mit der alleinerziehenden Mama, da können wir irgendwie noch mitfühlen, ne? Die hat es irgendwie schwer. Kein Mensch bei dieser Befragung hat gesagt, arbeitslose Menschen sind arm. Das ist ja der wichtigste Faktor, um in Armut abzurutschen überhaupt, dass wir unsere Erwerbsarbeit verlieren. Das heißt nicht, dass wir dauerhaft in dieser Armut bleiben. Wenn wir wieder Erwerbseinkommen haben, geht es uns wieder besser. Aber in dieser Phase rutschen wir auf die Hälfte unseres Einkommens runter, aber die Fixkosten bleiben ja trotzdem bei 100%. Ich kann nicht auf einmal nur noch die halbe Miete zahlen oder nur noch halb so viel essen. Da ist aber was zerstört worden, finde ich, im Diskurs in den letzten 30, 40 Jahren. Also, dass wir so stark der Meinung sind, jemand, der keinen Job hat, ist eigentlich selber schuld. Das ist ja spannend bei einer strukturell so hohen Arbeitslosigkeit, wie wir es in der Geschichte der Republik kaum je hatten. Also, dass wir uns so daran gewöhnt haben, dass fast 400.000 Menschen in diesem Land keine Arbeit haben und wir das auch politisch niemandem umhängen. Der Arbeitsminister ist dafür irgendwie nicht verantwortlich, der Bundeskanzler ist dafür irgendwie nicht verantwortlich, sondern jeder und jede ist selber schuld, wenn er keinen Job hat. Hat sich nicht genug angestrengt, hat sich nicht genug gebildet, hat nicht gut genug Deutsch gelernt, ist nicht flexibel genug, will nicht nach Tirol ziehen, also ist nicht bereit, zu jedem Preis zu arbeiten. Also das alles wird ja sehr in die Ecke jener geschoben, die am Arbeitsmarkt so ein bisschen überbleiben.
Genau,
und das war in den 70ern schon anders, oder?
Ich würde auch meinen, ich glaube, das deckt sich vielleicht was anderes noch formuliert. Also es ist sozusagen den Besitzenden oftmals der Politik tatsächlich gelungen, diese negative Eigenschaften den Menschen zuzuschreiben. Sie wären selber schuld und dieser Mythos ist gelungen, sozusagen in die Mehrheit zu bringen. Ich habe nur gemeint, dass wir schon, also wir in meinem Moment und folgte für andere Organisationen, versucht haben, das zu dekonstruieren. Und da, glaube glaube, ist uns in den letzten Jahren einiges gelungen, auch das zu dekonstruieren, weil sonst hätten Institutionen es nicht notwendig, Kampagnen zu machen, es sind da gar nicht so viel betroffen. Oder stimmt es überhaupt? Ja? Also ich glaube, sie merken, dass wir sie enttarnen ein wenig und dass wir sozusagen immer mehr Menschen in Österreich haben, die merken, es gibt viele, die betroffen sind. Denkt man an Professor Badl, der sagt, 30% beispielsweise sind jetzt in Österreich betroffen von den steigenden Kosten, von der Teuerung und haben Probleme, ihre bisherigen Lebensgewohnheiten und Lebensvoraussetzungen zu finanzieren. Und in dem Sinn denke ich, dass es nicht ganz mehr so einfach ist. Gegenwärtig ist eine Chance vielleicht auch für uns, hier Mehrheiten auch zu schaffen, diese strukturellen Benachteiligungen abzubauen und gerade dort, wo es um Erwerbstätigkeit gibt, also einzutreten für bessere Löhne in den unteren Segmenten, insbesondere das Zweite natürlich bei den Frauen, wo man die dramatischen Unterschiede sieht und Ansätze zu finden wie Kindergrundsicherung oder andere Instrumente, da sehe ich Chancen. Also ich bin ja auch Optimist und denke, wir können es ja auch ändern.
Du hast völlig recht. Gleichzeitig sehen wir ja, also ich bin ganz bei dir, dass da was ins Rutschen geraten ist oder dass da was bröckelt, wenn man so möchte, an diesem, sagen wir mal, an diesem Konsens, naja, wer arm ist, ist irgendwie selber schuld. Was halt aber eben auch damit zu tun hat, wie du richtig sagst, dass sich die Teuerungskrise bis weit rauf in die untere Mittelschicht gefressen hat. Das ist ja etwas, das ich nicht so super finde. Also dass die Dinge erst ins Bröckeln geraten, wenn Tausende und Hunderttausende Menschen mehr am Monatsende eine schlaflose Nacht haben, weil sie sich denken, oh, hoffentlich geht sich das morgen mit dem Essen noch aus, weil die Miete ist auch fällig. Das ist ja nichts, was wir uns wünschen. Da sind wir ja sicher einer Meinung, dass es ja gilt, da dagegen zu halten. Also das, was mich so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, wie kriege ich hin, diese Individualisierung von Armut zu bekämpfen, ohne darauf zu warten, dass eine große Krise kommt, wo dann auf einmal 100.000 Menschen aufwachen und sagen, ah ja, stimmt, jeden kann es treffen. Das ist ja etwas, das ich gern verhindern würde.
Das stimmt, also die Individualisierung erreicht auch die von der Armut Betroffenen. Also wenn wir direkt mit den Menschen sprechen, dann merken wir, dass sie selbst sich oftmals die Schuld zuordnen und zuschreiben, weil ihnen die Schuld zugeschrieben wird. Das finde ich dramatisch, weil es die Menschen dann doppelt nochmal so zerstört. Und da, glaube ich, müssen wir Wege finden, wie wir die Menschen auch besser ansprechen, weil auch das Thema Armut oder der Begriff Armut etwas ist, was eigentlich von den Betroffenen nicht wirklich benannt wird in der Selbstzuschreibung.
Ja, niemand will arm sein.
Genau. Ja, so steigen wir um vielleicht zur nächsten Frage. Wie viele Kinder sind in Österreich von Armut betroffen, armutsgefährdet? Dazu haben wir auch Personen gefragt.
Naja, ein Drittel mindestens.
Nein, weiß ich nicht. Mehr als was wir glauben.
Vielleicht sind wirklich von Armut betroffen. Ich kenne jetzt die Richtlinie nicht, wann man in Österreich jetzt offiziell von Armut betroffen ist. Aber vielleicht sind es 15%.
Bei mir, also ich habe 24 Kinder, da wären schon so 10%, wird das schon sein. Ja, so 2-3 sind auf alle Fälle.
Naja, erstmals ist es schwer zu glauben, dass Kinder in Österreich von Armut getroffen werden. Das ist sehr traurig. Eine Schätzung, 10%. Ich hoffe, das ist nicht mehr als das.
Ja, na, es ist doch mehr als das. Ne? Da wird hoffnungsvoll nach unten geschätzt, Erich.
Ja,
also
genau.
Das ist, verstehe ich auch ein bisschen, dass die Menschen gar nicht glauben wollen, wie weit verbreitet das Phänomen Kinderarmut eigentlich ist. Jedes fünfte Kind ist die Zahl, die ich kenne, genau, die ihr auch publiziert habt, in Österreich von Armut betroffen, ist doch deutlich mehr als 10%. Und ich denke, es hat natürlich auch damit zu tun, wir haben gerade darüber gesprochen, wie sehr Menschen sich auch dafür schämen, arm zu sein. Und ja auch alle Beteiligten oder Betroffenen sehr, sehr viel Arbeit und strategische, ausgeklügelte Taktiken aufwenden, damit niemand begreift, dass sie arm sind. Und das beginnt ja schon bei den Kindern, die dann absichtlich niemanden nach Hause einladen, durchaus bewusst, weil sie wissen, sonst sieht man, wie klein das Zimmer, wie klein die Wohnung, der Schimmel an der Wand etc. überhaupt ist. Wir sehen das auch bei anderen Gelegenheiten. Da heißt es ja nicht, ich kann mir den Skikurs nicht leisten, sondern nein, ich will ja gar nicht Skifahren. Nein, das interessiert mich ja gar nicht, dieser Schulausflug oder Projekttage, möchte ich nicht dabei sein, aus anderen Gründen. Also diese Idee, dass man Armut nicht sichtbar macht, ist so weit verbreitet, weil die Scham so tief steckt, dass ich gut nachvollziehen kann, dass wir, wenn wir nur so durchs Land gehen, das Gefühl haben, arme Kinder sehe ich keine.
Ich glaube auch, also da ist für mich immer wieder bemerkbar diese negative Eigenschaft, also wenn ich mit Armutsbetroffenen Kindern, Jugendlichen spreche oder mit deren Erwachsenen, dann kommt das, diese eigene Beschämung natürlich und so wie du sagst, dass man sich selbst sozusagen nicht rauskicken lässt vom Leben, von der Teilhabe, sondern so tut, als würde man gar nicht mitspielen wollen. Ne?
Genau.
Ob das der Skikurs ist, irgendwelche Schulveranstaltungen sind oder mitzugehen, beispielsweise ins Kino, Krankheit erfinden oder keine Zeit oder alle möglichen Ausreden verwendet.
Ja, leider nie zum Kindergeburtstag kommen können, genau. Damit man kein Geschenk bringen muss und so.
Ja, also das ist schon brutal und das frisst sie aus unserer Sicht halt in die Psyche der Kinder schon sehr früh hinein. Also das ist schon dramatisch, nicht so nicht zelebriert zu werden, was das bedeutet, wenn man sich das überlegt, nicht gefeiert zu werden, das Leben gefeiert zu werden des anderen, dass man keine Wünsche formulieren kann, weil man weiß als Kind, dass die Wünsche nicht finanzierbar sind und die Dramatik hat, dass die Interessen damit auch nicht erwachsen. Nicht? Also wir merken, dass die armutsbetroffenen Kinder keine Wünsche stellen, weil sie nicht finanzierbar sind, aber darüber hinaus auch, und das ist noch schlimmer, nur existenzorientiert sind und sich verhalten in der Kooperation mit ihren Eltern und nicht Interessen formulieren und versuchen, hier Selbstwirksamkeit zu erfahren. Also das ist schon, glaube ich, auch der große Faktor, warum das so stimmt, dass Armut geerbt wird. Mhm. Ich glaube, da wird es deutlich, weil die Zugänge einfach nicht gegeben sind.
Ja, da gebe ich dir recht, Erich. Es gab vor, ich glaube, 2 Jahre ist das jetzt aus, eine Doku im ORF, da ging es eben, es war Weihnachtszeit, es ging um arme Kinder und so weiter. Mhm. Ne? Und da ist die ORF-Redakteurin bei einer alleinerziehenden Mama mit ihrem Sohn, der ist vielleicht 10, 11 Jahre alt und sie sitzt mit ihm in diesem kleinen Kinderzimmer und die Redakteurin fragt den Jungen, was wünschst du denn zu Weihnachten? Und der Junge sagt, nix, ich wünsche mir nix. Und die Redakteurin kann es gar nicht glauben und fragt erneut, na gekommen, na was wünscht er denn zu Weihnachten? Und der Junge sagt immer noch, nein, ich wünsche mir nichts. Und ich habe diesen Film gesehen und saß vor dem Fernseher und hatte so eine Wut im Bauch. Weil was die Redakteurin den Jungen eigentlich fragt ist, liebst du deine Mama eh? Bist du eh loyal? Und das Kind wird zweimal geprüft, ob es eh loyal ist. Ja? Natürlich wünscht sich der nichts, weil der ganz genau weiß, die Mama hat das Geld nicht. Ja? Und jedes Kind versucht, die Last der Eltern zu lindern, wenn sie in Armut aufwächst. Also das war so ein... Bis heute kann ich mich an diese Szene erinnern, weil ich mir gedacht habe, ein armes Kind fragen, was wünscht er denn, ist wirklich doppelt grausam.
Ja, aber das passiert ja oftmals unbedacht. Nicht? Was habt ihr gemacht in den Ferien? Wo wart ihr, wo habt ihr Urlaub gemacht? Nicht? Dann sitzen die armutsbetroffenen Kinder oder die Jugendlichen da, die nichts erzählen können und Dinge oftmals sogar erfinden müssen, weil sie sonst nicht dazugehören. Also,
ich habe eine Freundin, die ist Volksschullehrerin im 15. und die sagt Montagmorgen, der Kreis, wo viele andere fragen, wie war euer Wochenende? Sie hat auch ein paar Jahre gebraucht, um zu erkennen, ich stelle diese Frage nicht mehr, weil es bedeutet, ein paar Kinder erzählen immer, wir waren nur zu Hause. Und das ist für sie irgendwann einmal mit Scham behaftet. Deshalb wird jetzt am Montagmorgenkreis ein andere Themen besprochen.
Das ist gut so, ja. Und was wir auch merken, ist, dass die Kinder auch wenig Freunde und Freundinnen haben. Ne? Das ist der Geburtstag, die Einladung, wo oftmals Freundschaften begründet werden, unterstützt durch die Eltern, die werden nicht ausgesprochen. Und auch in den weiteren Lebensjahren merken wir messbar bei den Forschungen, dass also die armutsbetroffenen Kinder deutlich weniger haben, weil sie einfach sie diese Teilhabe nicht leisten können.
Würdest du nicht meinen, es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sie durchaus, wir lernen ja durch Nachahmung und Imitation. Und wenn ich mich an meine eigene Kindheit erinnert, ich komme aus einem armen Haushalt, meine Eltern hatten ein extrem eingeschränktes Sozialleben. Also ich habe wenig Erinnerungen, dass uns irgendwer besucht hat oder so. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass natürlich völlig richtig die Teilhabe die eine Frage ist, aber gleichzeitig, wenn ich so aufwachse, ist es fast selbstverständlich, dass man ein sehr eingeschränktes Sozialleben hat. Also es kommt einem normal vor, wenn man es nicht anders kennt, wäre meine These auch ein Stück weit.
Ich glaube, wir stellen das auch so fest, also man könnte sagen, das ist Natur. Die Isolation ist quasi was Natürliches für die Kinder, weil sie sehen, dass die Eltern hochgradig isoliert sind, weil die ja auch in der Sozialarbeit stellen wir fest, dass sie also eigentlich fast nicht von Freunden, Freundinnen sprechen, sondern oft nur mehr von Bezugspersonen, 1, 2 Personen, mit denen sie Kontakt haben, nie im öffentlichen Raum sozusagen, nie in ein Kaffeehaus oder sonst was, das ist natürlich nicht leistbar, sondern irgendwo so dazwischen, am Gang in der Wohnhausanlage beispielsweise oder vielleicht bei sich zu Hause. Also ich würde auch meinen, aus der Perspektive des Kindes natürlich bedeutet es auch, es hat eine gewisse Normalität, die Isolation, so ist es und nicht die vielen Kontakte. Zweite ist schon auch, dass die Kinder oft das Gefühl haben, dass sie weniger Freunde, Freundinnen haben, weil sie auch schlechter sind als die anderen in den, im Schulsystem. Mhm. Also in der Schule haben sie weniger Freunde und Freundinnen, und vielfach, wenn man dann länger mit ihnen spricht, wird es auch zum Teil ihrer geringeren Selbstwirksamkeit zugeschrieben. Ja, wenn wir sozusagen versuchen, von den Kindern und Jugendlichen wegzugehen und in die Zukunft zu schauen, dann interessiert uns natürlich auch die Frage, wie viele Jahre Unterschied in der Lebenserwartung liegen zwischen den reichsten Menschen und den ärmsten. Und wir können uns natürlich auch in der Bundeshauptstadt festmachen zwischen dem ersten Bezirk und dem ärmsten Bezirk. Hören wir rein, was die Menschen sagen.
Zwischen dem Reichsten und den Ärmsten. Das wird schon deutlich sein, ja, also geschätzt 10 Jahre.
Werden schon so 10 Jahre sein, nehme ich jetzt einmal an. Weil wenn du gut situiert bist, hast du eine Zusatzversicherung und kannst dir den Arzt auswählen. Wenn du das nicht hast, dann bist du in den öffentlichen Krankenhäusern und kommst gar nicht dran und bist auf der Warteliste und dabei stirbst.
Also ich könnte mir schon so vorstellen, vielleicht 10, 15 Jahre Unterschied, sowas circa. Weil das ist so schlimm, nur wenn man einfach etwas sozusagen ärmer ist oder wenn man einfach mehr arbeiten muss für dieses Geld und dann die Psyche und selber sich so kaputt macht, weil man einfach nicht weiterkommt. Genau das ist das Schlimme einfach, wenn man sich denkt, okay, ich muss weiterkommen im Leben, ich muss schauen, dass ich überlebe.
Das ist erstaunlich präzise.
Ja. Ja,
es ist. Und auch erstaunlich, also für die Tatsache, 10 Jahre weniger Lebenserwartung sprechen, dass die Leute recht leichtfertig aus. Ach so, ja, 10 Jahre, ja, leben die. Also 10 Jahre weniger Lebenserwartung ist doch eine Wahnsinnszahl. Also das finde ich ist ein schönes Beispiel dafür, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, dass Lebenschancen unterschiedlich verteilt sind und wie sehr wir das auch akzeptieren bis zum gewissen Teil. Ja, das ist einfach so, da kann man nichts machen, die leben halt kürzer, ja, 10 Jahre. Also ist schon, erschreckt mich fast ein bisschen.
Ja, ich bin wirklich platt, ob der Beschreibung wegen und natürlich auch die Akzeptanz, also dass wir nicht aufbegehren. Also es ist schon eigenartig, diese Bedürfnisfrostlosigkeit im Vergleich, also dass uns so viel Lebenszeit auch geraubt wird, indem wir nicht privilegiert aufwachsen zu den Privilegierten. Und dass wir noch dazu, dass Zeit, Lebenszeit geraubt wird und dann sind wir noch die Ungesünderen dabei und haben viel weniger Lebensjahre und sind viel früher krank. Also das ist schon eine dramatische eigene Entwicklung und ja, die Überschrift dramatisch, dass wir es akzeptieren.
Ja, das ist tatsächlich so. Interessant auch, dass die Leute, die da befragt wurden, offensichtlich glauben, sie sind eh bei denen oben dabei. Mhm. Also ich kann ja nur so leichtfertig über so eine dramatische Zahl sprechen, wenn ich für mich glaube, ja, das sind die anderen. Das bin ja wohl nicht ich. Also, ich würde meinen, da kommt schon noch dazu, das kennen wir ja auch aus der Wissenschaft, dieser Trend, dass wir uns selber reicher schätzen, als wir sind. Du hast vorher beschrieben, auch in deiner Arbeit, so selbst wirklich, wirklich hart Armutsbetroffene tun sich schwer damit, sich selbst als arm zu beschreiben. Wir wissen aus zahlreichen anderen Studien, dass Leute sich immer noch oben schätzen. Sie glauben immer, sie sind reicher, als sie eigentlich sind. Gehören quasi zu den oberen 10%. Interessanterweise schätzen sich die Reichen runter. Die glauben immer, nein, ich bin Mittelschicht. So, und wenn ich noch so viele Häuser besitze.
Also das ist aber auch um es zu verstecken. Ne?
Natürlich, also da gibt es unterschiedliche
den Reichtum
Effekte. Die einen
zu verschleiern bewusst.
Genau. Und ich glaube auch einfach, weil das spielt sicher auch eine große Rolle, dass wir da sein wollen, wo die Mehrheit ist. Und wir stellen uns irgendwie vor, die Mehrheit ist die Mitte. Also wollen wir alle in die Mitte. So. Da ist es irgendwie kuschelig, da stellen wir uns schön vor, egal ob oben oder unten. Aber diese Lebenserwartungssache beschäftigt mich extrem, auch weil wir, die eine Passantin hat es gesagt, ne, dass es liegt halt auch daran, dass man sich eine Zusatzversicherung leisten kann und die anderen bleiben halt im öffentlichen Krankenhaus über. Das ist ja so ein bisschen die Erwartungshaltung. Ja. Arme Menschen sterben früher, weil sie in den beengteren Wohnverhältnissen leben, weil sie schlechtere Gesundheitsversorgung kriegen etc. Das Arge ist ja, dass es nicht nur das ist. Das Arge ist ja, dass arme Menschen früher sterben, weil sie, das ist ja das raubt mir immer wieder den Atem, weil sie merken, dass andere nicht arm sind. Also es ist nicht nur die Armut, die uns krank macht, sondern es ist die Erfahrung, dass wir Lebenschancen so ungleich verteilen. Diese Unfairness, diese Ungerechtigkeit schreibt sich in die Körper der Armen und erzeugt permanent höhere Cortisol-Level und dementsprechend Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. etc. Also es ist nicht nur die Armut, die krank macht, es ist die Ungleichheit, wie wir in vielen Gesellschaften sehen können, wo Einkommen und Vermögen gleicher verteilt ist. Da ist auch die Lebenserwartung nicht so weit auseinander wie in Gesellschaften, wo es ungleicher verteilt ist. Da sind die Leute auch einfach glücklicher.
Ja, das stimmt und ich denke, Was mir jetzt gerade einfällt, auch von unserer Forschung, also diese, also es hat mich auch unglaublich betroffen gemacht. Also wir wissen, dass die Kinder, die arm sind, also chronisch erkrankt sind, de facto faktisch ausnahmslos, schon ganz früh. Okay, aber das Zweite ist auch dann die Akzeptanz, nämlich auch der Schmerzen und der Monotonie. Also die Kinder sprechen das, also das ist so, wie es ist. Es gibt gar nicht die Idee, weder von ihnen noch von den Eltern das aufzuheben. Und sie sehen natürlich auch gleichzeitig immer wieder die Differenz von den Kindern, die überhaupt nicht von dem betroffen sind. Und das ist, also unterstützt diese These.
Ich finde, eine Freundin von mir hat das mal so schön formuliert, die kam nach dem Krieg irgendwie nach Österreich und da ist natürlich am aufgewachsen, eigentlich ein Mittelschichtskind, aber der Bürgerkrieg hat in Ex-Jugoslawien alles vernichtet. Sie kommt also als Flüchtlingskind nach Österreich, wächst hier auf in sehr beengten Verhältnissen. Die Eltern müssen sich richtig, so wie viele, die aus dem Krieg flüchten, müssen sich richtig anstrengen. Sie sagt, sie war aber klein, für sie war das normal. Na, das ist ja, wie wenn das Wasser nass ist oder der Himmel blau, man weiß es einfach. So ist das Leben. Mal 4, 5, 6 ist, hinterfragt man das nicht. Und dann kommt der Schuleintritt. Und dann kriegt sie mit, wie die anderen Kinder wohnen. Und sie hat zu mir gesagt, und dann war ich Has. Has. Ich war die ganze Zeit Has. Und ich habe gefunden, spannend, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Ich glaube nicht, dass das für jedes arme Kind stimmt, aber es gibt für jedes arme Kind den Moment, wo es realisiert, ich bin arm, andere nicht.
Ja.
Und der kommt nicht mit der Geburt, sondern der kommt erst im Austausch mit anderen Kindern. Also diese Ungleichheitserfahrung schreibt sich in uns rein. Manchmal mit 3, wenn wir im Kindergarten das wahrnehmen, manchmal mit 6, wenn wir in die Volksschule kommen. Aber der Moment kommt und der macht was mit dir. Der macht was mit dir.
Ja, aber es ist leider, glaube ich, eher untypisch, dass man Has ist.
Ja, das stimmt.
Also das ist heute eher Has. Die Akzeptanz fast, also, und das zu akzeptieren, weil man könnte das sozusagen die Empörung auch als Form von Resilienz sehen, um auch die Kraft zu entwickeln. Also das lassen wir nicht mehr gefallen, um damit wiederum stärker interessensgeleitet sind und nicht nur Akzeptanz faktisch, dass mein Leben, die Position, die ist, die mir zugewiesen ist und die werde ich auch nicht verlassen. Siehst du das auch so?
Das sehe ich ganz genau.
Auch bei dem Beispiel ist du...
Nein, das sehe ich zu 100% so. Ich sehe das sogar noch ein Stückchen weiter, wenn wir uns die klassische Debatte über den sogenannten Neid anschauen. Also ich finde, dass ein ganz wesentlicher Punkt in der öffentlichen Debatte immer ist, dass wenn man Ungleichheit, Verhältnisse anspricht, kommt sofort der Vorwurf der sogenannten Neiddebatte. Und ich finde, wir müssen auf dieses Gefühl nochmal deutlich hinschauen, weil im Wesentlichen ist Neid nichts anderes als der Zorn auf die Verhältnisse, dass man selber weniger hat und dieser Zorn ist berechtigt, wenn man da unten steht. Den zu diskreditieren, einen Mundtot zu machen, indem man sagt, na, das ist neidig, das darfst du nicht laut sagen. Das ist ja eine unglaubliche Perfidie. Deshalb weiß ich immer, sobald jemand Neiddebatte schreit, muss man hinschauen, weil da geht es um eine berechtigte Kritik an ungleichen Verhältnissen.
Und ich denke da, also dass man auch ganz gerne verschleiert, also du darfst nicht neidig sein, indem man eigentlich dahinter meint, sag nichts gegen die Ungerechtigkeit,
die
dahinter steckt. Also das ist schon, eigentlich sind das Dinge, die arg sind, die ja sozusagen auch dieses kollektive Über-Ich von uns prägen, wo wir halt dann vieles akzeptieren, was wir nicht akzeptieren sollten. Und vielleicht schauen wir uns als Nächstes an oder hören uns das an, wie die Personen das sehen, wie viele Generationen braucht es überhaupt, um die Armut zu überwinden, kann man herauswachsen oder nicht, und das hat uns auch interessiert, was sagen da die Leute?
Ich schätze 3.
Ich würde auch sagen 2, 3 Generationen.
Oh, das kommt mit Sicherheit aufs Land an. In Österreich schätze ich mal eher kürzer. Mit Sicherheit 2, 3 Generationen, auch in Österreich.
Kommt darauf an, ob sie irgendwo ein Glück haben, dass sie zu einem Geld kommen. Sonst wird es wahrscheinlich nicht so leicht möglich sein. Man hat eine andere Einstellung, wenn man zu wenig Geld hat. Man hat eine andere Einstellung und dadurch kommt man nicht so leicht aus der Armutsfalle heraus.
Das ist unterschiedlich, aber 2, 3 Generationen mindestens.
Und selber Klassenaufsteigerin, das ist hart.
Ja, so eine Klassenreise ist hart und sie ist viel länger, als die Leute glauben.
Ja.
Also die OECD hat das ja untersucht. 5 Generationen dauert es in Österreich, wenn man von ganz unten in die untere Mitte aufsteigen möchte. Das ist deutlich länger als in anderen europäischen Nationen. Also wir machen es den Leuten schon speziell hart, von ganz unten sich auch nur in die Mitte zu kämpfen. Das muss man klar sagen.
Ja. Ich glaube auch, dass das so, also bei der Elterngeneration habe ich das Gefühl, wenn man über Armut spricht, dann sagen sie, naja, aber wir waren ja auch alle arm früher, und da geben sie sich selbst die Antwort, weil alle dahinter steckt, also wo viele wenig gehabt haben und wo damals noch alle tatsächlich dieselben Orte in der Kindheit und Jugend besucht haben. Mhm. Und ich glaube, das ist der Riesenunterschied. Also diese Aufstiegsgesellschaft gibt es nicht mehr. Die ist durch die Abstiegsgesellschaft, glaube ich, abgelöst worden. Und wir haben noch dazu in Österreich, glaube ich, speziell so viele Mauern und Barrieren errichtet, dass die Kinder, die nicht privilegiert aufwachsen, die benachteiligt aufwachsen, nicht rauskommen. Also auch in meinem persönlichen Leben. Also wenn man das Schulsystem einfach so lange erleben muss aus nächster Nähe, dann sieht man, wie viele Barrieren aufgebaut werden gegenüber den Kindern und Jugendlichen und wie schwer es auch ist, dann im Berufsleben hier sie zu entwickeln.
Natürlich, das Schulsystem ist schon noch ein bisschen dafür gebaut, dass alle bleiben, wo sie sind, das muss man klar sagen. Es gibt keinen rationalen Grund, warum wir die Kinder mit 10 Jahren in die guten und die schlechten einteilen und in entsprechend unterschiedlichen Schulen schicken, auch mit den entsprechend unterschiedlichen Ausstattungen und Lehrkräften und so weiter. Also wir schreiben das Leben des Kindes mit 10 Jahren bereits vor. Und wenn man ganz ehrlich ist und die Volksschullehrerin fragt, wissen die bereits bei den Erstklässlern, wer wird es aufs Gymnasium schaffen und wer nicht, unabhängig davon, ob sie lesen, schreiben und rechnen können. Also das sehen die einfach schon am Hintergrund der Familie und wie sie daherkommen. Also das ist schon ganz klar, zeigen ja auch jetzt die jüngsten PISA-Ergebnisse, die erst jetzt präsentiert wurden. Hier sehen wir wieder, soziale Unterschiede machen uns Bildungsunterschiede. Das ist wirklich dramatisch. Und das ist vor allem deshalb problematisch, weil wir uns immer eine andere Geschichte erzählen. Wir erzählen uns ja immer die Geschichte, na, da strengst dich in der Schule so richtig an und dann wird was aus dir. Aber das ist einfach eine Lüge. Und es führt wieder dazu, dass die Leute, die Kinder, das Gefühl haben, sie haben versagt. Ja. Wir machen es wieder zu einem persönlichen Problem. Du warst nicht gut genug in der Schule. Dass wir die Schule so gebaut haben, dass du da drin versagen musst, sagen wir den Kindern halt nicht dazu. Also das macht es wirklich, wirklich ganz, ganz hart, da jemals aufzusteigen. Und ich würde was ergänzen, was in der öffentlichen Debatte kaum vorkommt, aber eine ganz große Rolle spielt. Arme Kinder haben arme Eltern mit den entsprechend gesundheitlichen Einschränkungen, was natürlich bedeutet, selbst wenn die Kinder dann irgendwann erwachsen sind, haben die sehr früh die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Eltern pflegen müssen oder sich in irgendeiner Weise kümmern müssen, weil die selber chronisch krank sind. Oder dass die sehr früh sterben. Zum Erben gibt es dann mal sowieso nichts. Ja. Aber das heißt auch, dass du das Unterstützungsnetzwerk deutlich früher verlierst als reichere Kinder. Das heißt, du hast zum Beispiel keine Oma, die da auf die Kinder schaut, um nur ein Beispiel zu geben. Und das ist eine Kleinigkeit eigentlich. Aber dafür ist es, gemessen an, wie ich mir anschaue, wie die Kindergärten in diesem Land anschauen, ist es eben keine Kleinigkeit, ob du eine Oma hast, die dich unterstützen kann bei deinen beruflichen Tätigkeiten. Also das sind lauter Bausteine, die dazu führen, dass die, die unten sind, unten bleiben und das wirklich für immer, wie uns die OECD-Daten zeigen.
Ja, ich denke auch, und man gaggelt uns, also es ist eine totale Individualisierung sozusagen und es wird gleichzeitig natürlich erzählt, also wir hätten eine Chancengerechtigkeit und diese Lüge, weil der Wohlfahrtsstaat auch in Österreich das nicht mehr hergibt. Er verspricht es vielleicht zum Teil noch, aber er bricht eigentlich mit den Versprechen. Und um sozusagen jetzt in dem Gespräch ja das Ende auch zu suchen, haben wir am Beginn, und du hast auch gesagt, also es geht ja nicht die Gegenwart zu interpretieren, sondern sie zu verändern. Was würdest du vielleicht am Schluss, dass wir da noch kurz drüber reden, was sind die wesentlichen Stellschrauben, die wir drehen müssten, um eine Verbesserung zu erzielen, die Armut abzuschaffen, zu überwinden und all die Phänomene, die wir besprochen haben, tatsächlich in die Vergangenheit zu drängen?
Das Erste, was uns klar sein muss, jeder arme Mensch in Österreich ist politisch gewollt arm. Das müssen wir uns mal herholen. Weil dann ist mir erst klar, es gibt politische Stellschrauben, die ich drehen könnte, um es zu verändern. Eine Möglichkeit wäre, den Sozialstaat armutsfest zu bauen, indem ich zum Beispiel alle Leistungen, die der Sozialstaat hergibt, über die Armutsgrenze hebe. Es ist politisch gewollt, dass wir jede zweite Frau in Altersarmut schicken. Müsste man nicht. Wir tun es, wenn wir uns irgendwie denken, ist ja wurscht, um nur ein Beispiel zu geben. Dass wir die Alleinerzieherinnen allein lassen, etc. etc. Das Nächste, was es dringend braucht, ist, wir müssen allen Familien ermöglichen, dass sie Vollzeit berufstätig sein können. Ganz wichtiger Hebel, um aus der Armut rauszukommen, ist, Vollzeit erwerbstätig sein zu können. Das heißt, wir brauchen Kindergärten. Nächster Punkt, für alle Kinder, die momentan in Armut leben, könnte ich eine Kindergrundsicherung schaffen und könnte wirklich über Nacht zumindest Kinderarmut in diesem Land abschaffen. Dass wir all das nicht tun, liegt daran, dass es politisch nicht gewollt wird.
Ja. Also wir müssen gegen diesen politischen nicht vorhandenen Willen oder an den Willen arbeiten und dafür Mehrheit suchen. Also die Kindergrundsicherung ist ja, so wie du sagst, auch ein Instrument, das schnell wirken könnte, weil es nicht eine lange Implementierungsphase braucht. Und ich denke, da könnten wir extremen Change schaffen. Und das Zweite ist sicher auch die Arbeitszeit- und Erwerbszeitverteilung. Weil wir können es natürlich herleiten durch die Produktivitätssteigerungen, die es gegeben hat. Also seit den letzten Arbeitszeitverkürzungen ist es unglaublich, was sie alleine in den letzten 20 Jahren oder wenn man sich selbst beobachtet in den letzten 10 Jahren, wie viel man noch unterbringt an Arbeitsleistung in 60 Minuten und wie das für 10 Jahre, für 5 Jahre ist oder für 20 Jahren. Unfassbar war auch, dass man ja auch Interesse haben müsste an egalitären Beziehungen, die man leben könnte. Ne? Wir werden ja ökonomisch gezwungen, durch die ungleiche Bezahlung auch ungleiche Beziehungen führen zu müssen, weil die Männer auch in den jungen Familien nach wie vor deutlich mehr Erwerbszeit arbeiten und die Frauen zurückgedrängt werden. Ne? Also, es hat ja auch mit einer Lebensqualität zu tun. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch vielleicht der Punkt, wo man Mehrheiten aufbauen können, dass einfach keiner mehr Interesse haben kann, so auch gezwungen zu sein durch die Ökonomie im höchstpersönlichen, privaten Lebensumfeld. Okay, wir haben ja jetzt schon zu zweit ein bisschen fantasiert, was wir bräuchten, um die Armut abzuschaffen, Verbesserungen durchzusetzen. Hören wir uns vielleicht noch an, was die Menschen sagen, was sie an Vorschläge, Wünsche an die Politik richten, was sie mitgeben wollen der Politik, um die Gesellschaft zu ändern.
Was mich interessieren würde,
ja, genau.
Ja, wann hört die Korruption in der Politik auf?
Warum sie die Leute so ausbeuten? Die verdienen immens viel Geld und machen mit unserem Geld, was sie wollen. Und wir haben überhaupt keine Transparenz.
Also man muss eben für Chancengerechtigkeit sorgen, eben dann zum Beispiel durch verbesserte Bildung oder generell Förderprogramme, eben auch für grundsätzliche bessere Lebensbedingungen, die man damit dann eben schafft.
Erbschaftssteuer wieder einführen, Mindestsicherung erhöhen, Mindestpension etwas erhöhen, vielleicht die Höchstpension etwas kürzen, Bildung, Bildung, Bildung und den zweiten und dritten Bildungsweg fördern.
Also erstens gehen einmal die Kinderbetreuungsplätze ausgebaut für unter Dreijährige, das ist einmal sowieso klar. Reichensteuer her, aber sofort, Erbschaftssteuer, Österreich hinkt massiv hinter anderen Ländern, Konzerne besteuern, das sind eh alles Dinge, die wir wissen. Ne?
Naja, wenn wir einen Kanzler, der die Bevölkerung nicht gewählt hat, erzählt, dass man satt werden kann mit McDonald's, was soll man sagen? Wir brauchen bessere Politiker, die für die Bevölkerung da ist, nicht für die reichen Firmen. Ne? Diese Aussagen sind einfach schrecklich, komplett abgetrennt von der Realität. Eine unglaubliche Abgehobenheit.
Ja, starker Vorschlag, oder?
Kann man alles unterschreiben, das könnte man sofort machen. Spannend, dass die Erbschaftssteuer gekommen ist. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, der in Fragen der sozialen Ungleichheit immer ein bisschen vergessen wird oder nicht unter der Brille diskutiert wird. Ne? Also schon mit, okay, wir brauchen die Beiträge der Reichen, um den gemeinsamen Sozialstaat zu finanzieren. Aber die langfristige Wirkung einer Erbschaftssteuer ist natürlich auch, dass ich die soziale Schere quasi schließe. Woran liegt das? Die Reichen erben so viel mehr als die Ärmsten. Also unten erbt man, wenn man Glück hat. Die meisten erben eh nichts. Aber die paar, die unten was erben, die erben halt ein kleines Sparbuch. Da hat die Oma lang gespart und dann sind da irgendwie 12.000, 15.000 Euro umgekommen. Was machen die Leute mit dieser Erbschaft? Naja, sie stecken es in was Schönes. Sie kaufen sich vielleicht ein gebrauchtes Auto. Sie richten sich die Küche neu ein, was immer. Wenn ihre Kinder mal so alt sind, dass es zum Erben ist, ist die Küche längst wieder alt und das Auto fortnimmer. Also da gibt es nichts, was die nächste Generation überhaupt übernehmen könnte. Ganz oben ist das natürlich anders. Wenn ich 3-4 Millionen Euro erbe, wie im obersten Prozent, da kaufe ich meine Immobilie drum, habe ich selber schon 3, die kann ich wieder vermieten, mein Vermögen wächst weiter über die Mieteinnahmen. Wenn ich selber mal abtrete, mein Kind hat dann natürlich immer noch die Immobilie, die ich lang her gekauft habe. Das heißt, das Kind wird noch reicher. Das heißt also, wenn ich keine Erbschaftssteuern einführe, um dieser Mechanik was entgegenzusetzen, dann geht die soziale Schere ganz automatisch auf. Immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und da kann nur helfen die Mechanik einer Erbschaftssteuer.
Ich habe auch, dass ja auch das Glück oder die Zufriedenheit ja auch sichtbar ist von verschiedenen Forschungen, also dass Gerechtigkeit ja auch auf Gesundheit und Glück und Wohlbefinden in einer Gesellschaft sozusagen abfärbt und dass das eine wichtige Voraussetzung ist. Und ich glaube halt auch, dass wir zum Zweiten abgehen müssten, so wie es auch die betroffenen Personen sagen aus der Forschung, nicht? Also dieses Akzeptieren, dass wir vielleicht da, wenn wir darüber reden, was wir ändern sollten, dass wir auch an dieser Akzeptanz arbeiten müssen, dass wir uns dem widersetzen und stärker und lauter Gerechtigkeit einfordern und versuchen, Personen zu gewinnen. Und ich glaube, da können wir zum Schluss kommen, das Momentum-Institut macht da viel. Könntest du am Schluss vielleicht noch sagen, so ganz aus deiner Position, wo die wichtigsten vielleicht Assets sind, die sie in den Diskurs einbringt?
Das Wichtigste, was ich tue, ist, andere davon zu überzeugen, dass sie selbst eine Macht haben. Das ist wirklich das wichtigste Asset, das ich zum Tisch bringen kann, weil das ist tatsächlich, finde ich, die perfideste Methode, andere von ihrer Macht zu berauben, indem man ihnen sagt, sie haben ja gar keine. Ja. So. Und wenn wir über die Frage der Gerechtigkeit sprechen, dann sehen wir in allen Umfragen ganz große Mehrheiten, die klar sagen, die Einkommensverhältnisse sind ungerecht, die Vermögensverhältnisse in Österreich sind ungerecht. Also gesellschaftliche Mehrheiten für mehr Gerechtigkeit oder den Wunsch nach mehr Gerechtigkeit haben wir seit 10, 15, 20 Jahren. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, es fehlt die politische Mehrheit dazu. Und die Frage, die sich mir deshalb vor allem stellt, ist, wie kriege ich aus der gesellschaftlichen Mehrheit eine politische? Und ein Faktor hierbei, dass wir das so gar nicht spüren, dass die gesellschaftliche Mehrheit eigentlich schon da wäre, hat halt auch damit zu tun, dass ich es in der Zeitung nicht lesen kann. Also wenn man sich anschaut, was in den Kommentarspalten und Zeitungsartikeln über Vermögens- und Einkommensgerechtigkeit steht, dann hat man da so ein bisschen das Gefühl, es ist uninteressant. Im Gegenteil, braucht man nicht mehr. Hat halt auch damit zu tun, wem die Zeitungen gehören. 12 sehr reichen Menschen und Familien, 2 Banken und der katholischen Kirche. Das muss uns schon klar sein, dass wir in der Zeitung, in den Medien nicht das Bild hergestellt bekommen, das eigentlich in Österreich sonst weit verbreitet ist. Und sich daran erinnern. Gleichzeitig aber auch begreifen, okay, wir haben keine Zeitungen, aber wir sind immerhin viele. Und das heißt, wir sollten miteinander reden, um irgendwann einmal aus dieser gesellschaftlichen Mehrheit auch eine politische zu bauen. Das ist mein Auftrag und Mission.
Es ist schön, also von der Ohnmächtigkeit zum Empowerment, zur Ermächtigung. Individuell, aber auch gemeinsam. Das Jahr 2024 wird ein wichtiges, entscheidendes sein. Wir wünschen uns, dass wir Mehrheit schaffen und arbeiten daran. Danke, liebe Barbara Blacher, dass du dir Zeit genommen hast, über Armut in Österreich zu reden.
Danke für die Einladung. Schön war's.